Ich begrüße jetzt unsere Zuhörer im Internet und auf Trema, die ja sicher alle schon warten. Ich habe letzten Sonntag etwas Schwierigkeiten gehabt, das zu versenden, und habe ich gleich Anrufe gekriegt: Was ist heute los? Geht's euch nicht gut? Also wir werden gehört draußen, und das finde ich so toll, und das freut mich, dass dieses kleine Wunderding hier, also alles, das ist ein iPhone, was ich jetzt in der Hand habe, alles auch zu Leuten bringt, die dann auch das Evangelium zu Hause hören. Wir haben einige, die auch nicht kommen können, aus gesundheitlichen Gründen, und andere wiederum, die weit weg sind. Und wir begrüßen Sie alle und freuen uns, dass wir heute auch mit Ihnen hier in dieser kleinen Gemeinschaft zusammen sind. Halleluja. Ja, der Heiko Bräuning, den mag ich sehr gerne, und er hat immer einen Gegenstand dabei. Und ich habe heute auch einen Gegenstand mitgebracht. In meiner Hand halte ich ein Olivenöl, nativ extra aus Griechenland. Es gibt auch in anderen Ländern Öl, aber dies ist aus Griechenland. Es gibt in Italien übrigens auch gutes Olivenöl. Wir haben eine Italienerin heute bei uns, deshalb muss ich das natürlich auch sagen. Ich habe einfach diese Flasche gegriffen. Es geht um Öl und es geht um Gefäße. Diese Flasche ist ein Gefäß für das Öl, was da drin ist, richtig? Amen. Seid ihr einverstanden, ne? Stellen wir das mal dahin. Und wir haben hier auch noch Öl, was eine besondere Funktion hat. Das ist schon im Einsatz gewesen als gesegnetes Salböl. Da werden wir nachher noch dazu kommen. Ich möchte vorweg erstmal, dass Conny uns den Bibeltext vorliest, dass ihr wisst, worum es geht. Wer letzten Sonntag dabei war oder das gehört hat, weiß eigentlich schon, worum es geht, denn ich hatte das schon angekündigt. Jetzt lag es auf die Bibelstelle noch dazu, gell?
Ah ja. Das ist 2. Könige, Kapitel 4, von 1 bis 7. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so, und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei, und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl, und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen.
Interessant, gell? Ein wunderschönes Kapitel. Ich mag das sehr gerne. Und ich sagte vorhin schon, was nicht aufgezeichnet wurde, hier geht es um ein Start-up-Unternehmen. Die Witwe hat letztlich ein Start-up-Unternehmen gegründet, denn sie konnte bis ans Lebensende davon leben. Aber fangen wir doch mal vorne an. Es geht um Gefäße. Und Gefäße sind einmal hier die Gefäße, in die das Öl fließen soll, aber Gefäße sind auch wir Menschen. Wir Menschen sind Gefäße, die Gott füllen möchte. Und wir haben, wenn ich das jetzt so sage, manchmal ziemlich viel Gerümpel in uns, was raus muss. Und es muss erstmal leer werden. Und diese Leere, die wir in uns dann haben, die kann Gott dann wieder neu füllen, genau wie hier. Deshalb werden wir heute einmal über diese tatsächliche Sache, die hier beschrieben ist, ist ja kein Gleichnis, es ist kein Gleichnis, es ist tatsächlich passiert. Gleichnisse hat ja auch erst Jesus im Neuen Testament gebracht. Wir befinden uns ja im Alten Testament, nur dass wir jetzt nicht denken, das ist eine Geschichte. Ausgedacht, es ist tatsächlich passiert. Und andererseits geht es um Gefäße, die wir auch jetzt füllen, und Menschen, besonders junge Menschen. Aber gehen wir erstmal auf den Sachverhalt. Der Mann war bei den Prophetenjüngern. war in der Prophetenschule, also muss er ja auch gläubig gewesen sein. Er lebte im Glauben, er hatte Gottesfurcht, heißt es, und sogar dieser Mann ist Elisa aufgefallen. Das ist ja ganz klar. Der Mann starb offensichtlich viel zu früh und hatte zwei Kinder, und die Not im Haus, die war einfach spürbar. Es war einfach Not im Haus, sie hatten Schulden. Und die Witwe, die hat alles verscherbelt, und das letzte Gut, was sie noch hatte, waren ihre zwei Söhne. Und damals gab es so, dass die in die Sklaverei, also in die Leibeigenschaft geschickt werden konnten. Da konnte der Schuldner die Kinder nehmen und sagen, so, jetzt arbeitet ihr so lange, bis die Schuld bezahlt ist. Eine grausame Sache. Leibeigenschaft, ja, können wir fast heute auch schon sagen, bloß die kommt dann von der anderen Seite, gell? Wo die Kinder unter irgendwelche Einflüsse gesetzt werden, wo sie dann sagen, hurra, und gar nicht merken, dass sie leibeigen geworden sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ein Haushalt, eine Familie ist eigentlich die kleinste Zelle. Man fragt sich natürlich, wie kann diese Familie in Schulden geraten sein, wenn die alle gläubig sind. Der Mann ist in der Prophetenschule, überleg mal, der hat doch schon was mitgekriegt. Und da ist das, wo der Teufel ansetzt. Er will die kleinste Zelle zerstören, er will die Familie zerstören. Und wenn er das schafft, dann hat er alles andere auch. Dann gehen die nicht mehr in die Gemeinde, dann lesen sie nicht mehr in der Bibel, dann ist zu Hause Zoff und Unruhe. Und hier ist es auch so, hier sind Schulden, und das bringt die ganze Familie in Aufruhr, in Schwierigkeiten, in ja.
Große Not.
So ist es. Große Not, wie es in der Bibel steht. Und wenn wir auch mal auf die Haushalte von Christen schauen, sind die wirklich umkämpft? Umkämpft in dem Kampf, in dem geistlichen Kampf, den wir ja erleben. Und da geht es um Krankheit, da geht es um Beziehungsbrüche und auch um wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ist so. Sehen wir immer wieder. Ich mache Seelsorge und ich werde oft geholt und dann heißt es, wir sind am Ende. Am Ende ist auch diese Frau, und sie musste sich von Liebgewonnenem trennen. Sie musste aber buchstäblich am Leben bleiben. Das war das Einzige, was sie noch hatte. Und erst am Ende angelangt, wissen wir zutiefst in uns, dass wir von uns selbst nichts bewegen können. Wir können nichts mehr. Punkt, aus, Ende, Schluss. Für uns gibt es keine Sache weiter. Aber der Prophet ist ja nahe. Elisa. Elisa ist aufmerksam geworden, und die Frau hat mit Sicherheit auch gebetet. Und wenn wir, sie hat das Neue Testament noch nicht gehabt, aber wenn wir hier einen Bibelvers einfügen, im Gebet und Flehen mit Danksagen unsere Bitte vor Gott kundtun, heißt es in Philipper 4, Vers 6. Das ist heute der direkte Zugang. Sie brauchte damals den Propheten, und der Elisa hat sich in Marsch gesetzt. Wir müssen uns überlegen, was wir in solchen Situationen tun. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, eine ganz wichtige Entscheidung. Wir können in Bitterkeit verfallen und anklagen. Wir können wirklich schimpfen und randalieren. Oder wir können die Sorge und die Not, in der wir sind, einfach im Glauben, wo habt ihr das Kreuz hingehängt? Das ist schon wieder weg. Auf der anderen Seite. Fängt ihr aber auf die andere Seite. Wir können im Glauben unsere Sorgen, unsere Not auf das Kreuz nageln, auf das Kreuz. Werft alle Sorgen auf mich, heißt es. Werft alle Sorgen. Wir haben ein wunderschönes Kreuz eingelagert. Wir hatten früher mal größere Räume. Da hatten wir ein unbehandeltes Kirschbaumholz als so hohes Kreuz. Und da konnte man wirklich rannageln. Und da habe ich oftmals gesagt, schreibt das doch mal auf und pinnt das an diesen wunderschönen Baumstamm. Das ist übrigens auch im Lager eingelagert und wird wieder aufgehängt werden. Nämlich beim Wort.
Das werde ich tun.
Hier geht es um die Disziplin der Zunge. Wie wir in solchen Situationen uns immer tiefer eingraben, wenn wir in Bitterkeit und ja, noch viel mehr zurückfallen. Aber wir können auch Gott loben und preisen, selbst in solchen Situationen. Und wenn wir an Jakobus noch denken, die Zunge ist ein kleines Ruder, und ein kleines Ruder kann ein ganzes Schiff steuern. Ein sehr kleines Ruder, was im Verhältnis zum großen Schiff hinten dran ist, steuert das ganze Schiff. Gut, es gibt noch Bugstrahlruder und mehrere Tricks, aber das kleine Ruder ist eigentlich die Sache. So, jetzt komme ich zu Elisa. Wenn wir im 2. Könige vorher und nachher lesen, passiert ja mit Elisa eine Menge. Er hat ja, neues Thema, kommt heute nicht dran, aber dieser Mantel, den er ja bekommen hat von Elisa, von Elia natürlich, Elia, und die doppelte Portion hat er erbeten. Und da ist ein interessanter Ausspruch von Elia drin. Es klappt oder es klappt nicht. Das überrascht mich immer. Der Elia ist doch ein Mann Gottes, der sagen kann, gut, wenn du das haben willst, hier hast du sie. Nein, er sagt, okay, aber es klappt oder es klappt nicht. Und das finde ich auch so toll, dass wir heute nicht aufgeben müssen, wenn es im ersten Ansatz nicht klappt. Wir müssen weitermachen und sagen, hey, gell? Die meisten Leute, wenn für Krankheit gebetet werden, dann gehen sie nach Hause und nächsten Morgen stehen sie vorm Spiegel und dann gucken sie in den Spiegel und das Bein ist ja immer noch kaputt. Und dann, ja, das hilft nichts. Gell? Aber dann schmeißen sie den Segen wieder weg. Und das ist hier genauso. Elisa hat die doppelte Salbung und wird auf diesen Mann, diese Frau, diese Familie aufmerksam und geht los. Der Mann hat doch ganz was anderes zu tun. Der hat doch sagen können, hallo. Ich habe da eine Versammlung, ich habe Unterricht in der Prophetenschule. Ich muss noch eine Versammlung leiten, wo 1000 Leute zum Herrn geführt werden sollen. Ich bin doch ganz woanders unterwegs. Jetzt soll ich zu dieser Frau, die einzelne Frau, da gehen? Und er macht es aber. Und interessanterweise, ich hatte am Freitag auch einen Besuch. Ich bin gebeten worden, zu einem einzelnen Mann zu kommen in eine Familie. Und ich bin gegangen. Und ich habe mir gesagt, es ist Freitag, ich habe so viel zu tun und vor allen Dingen ist Wochenende und ich muss das und das noch machen. Und wir haben am Ende einen wunderschönen Gottesdienst gehabt. Mehr Details werde ich natürlich nicht erklären, aber es war Gott geführt. Und wenn Gott einen schickt, dann ist meine Antwort, wie ist meine Antwort, wenn Gott etwas zu mir sagt?
Ja, Amen.
Ja und Amen. Das ist die einfachste Antwort. Und dann muss ich es tun. Wenn das von Gott kommt, weiß er ja vorher schon, was passiert. Und jetzt gehen wir mal weiter mit Elisa in das Geschehen hinein. Wir müssen noch eins untersuchen, damit wir nicht aufs falsche Gleis kommen. Luther schreibt in seiner Übersetzung, als sie gefragt wurde, sage mir, was hast du in deinem Hause? Sie erwiderte, deine Magd hat rein nichts im Hause. Und Luther schreibt dann als einen Ölkrug. Und in anderen Übersetzungen ist dann gesagt, im Hause als einen Krug voll Öl. Und das ist ganz wichtig deshalb, weil wenn nur ein Ölkrug da ist, mit Null, kann Gott ihn vermehren. Aber er kann Null vermehren, das bleibt immer noch Null. Da ist nichts da. Wenn nichts da ist, kann Gott es nicht vermehren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir Luther lesen, richtig das auslegen, dass wir sagen, ein Krug mit Öl oder Vollöl sogar. Der Krug war alles, was sie noch hatte, was sie vorzeigen konnte. Und das ist sozusagen das Sinnbild der äußeren Ressourcen. Das hat sie nach außen sichtbar da stehen. Das Öl. Ich habe eine Flasche Öl mitgebracht, die steht jetzt da. Das ist die Flasche Öl oder der Krug Öl, den sie noch hatte. Und das Öl, was in uns ist, das ist in unseren Herzen. Und jetzt komme ich auf die Gefäße, die wir sind. Ich werfe das immer wieder ein bisschen mit ein, dass wir von der Geschichte mit dem Ölfluss auf uns kommen. Ist der Heilige Geist, der uns Fähigkeiten gibt und uns die ganzheitliche Versorgung, die niemals versiegt, auch bei uns bestätigt, dass wir daran festhalten können. Mein Lieblingsvers, Philipper 4,19. Wenn ihr gebt, werde ich alles für euch tun. Alles. Gott tut alles für uns. Gott liebt uns als Kinder. Gott liebt auch die, die ihn noch nicht kennen. Kommen wir nachher noch dazu. Wer den Geist Gottes in sich weiß, und das wissen wir, wenn wir unser Leben übergeben haben, dann können wir sagen, ich bin nicht alleine, er ist bei mir. Und ich kann noch sagen, in ihm bin ich an alle Ressourcen des Himmels angeschlossen und mir wird nichts mangeln. Könnt ihr das bestätigen, dass wir das sagen? Dass wir das sagen, selbst wenn es noch nicht da ist. Wir reden etwas in Bestand. Und das ist das, wovor ich vorher schon bei Jakobus gesprochen habe. Wenn wir das in Grund und Boden reden, kann es nicht passieren. Und der Geist sagt uns, er ist die Quelle an all meiner Weisheit und strengt mir Strategien in einer ausweglosen Situation. dass ich einen Plan kriege, dass ich weiß, wie es weitergeht und dann nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern hoch erhoben stehe und sage, danke Herr. Gell? Nicht so. Das ist doch der Unterschied. Aber zurück zur Witwe. Übrigens, die Gefäße, wir sind eben auch diese Gefäße. Und wenn wir die auf Gefäße einmal schauen, in 2. Timotheus 2, Vers 20 spricht Paulus von ganz verschiedenen Gefäßen. Goldene, silberne, irdene und hölzerne und so weiter, die für verschiedene Zwecke da sind. Und das, finde ich, ist für Gemeindemitglieder auch wichtig, dass jeder nicht den anderen kopiert und sagt, ich möchte jetzt genauso sein wie die Conny oder wie die Inge oder wie Rosa oder Richard, sondern dass man wirklich sagt, ich habe meinen speziellen Auftrag, ich bin ein Gefäß und fülle dieses Gefäß mit deiner Salbung, dass ich das, was ich tun soll, ausführen soll. Das kommt hier nämlich auch mit raus. Etwas verschlüsselt, aber das wollte ich euch offenbaren. So, zurück zur Witwe. Sie sagt, sie antwortet mit Magd. Das bringt für mich zum Ausdruck, dass sie die Anweisung annimmt und im Gehorsam umsetzen will, weil sie sagt, ich bin deine Dienerin. Die Magd ist die Dienerin des Herrn. Und das finde ich auch ganz gut, denn sie bringt jetzt etwas, worauf ich jetzt hinkommen möchte, was wir gar nicht tun sollen. Sie hätte sich auch hinsetzen können und hätte sagen können, wie soll denn das gehen, das kann doch gar nicht, das ist doch unmöglich, das ist doch alles Quatsch, was du mir erzählst. Hätte sie machen können, ohne Frage. Aber wir müssen sehen, dass wir nicht nur das Wort hören, sondern dass wir auch, wie es in Jakobus 1, Vers 22 heißt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wenn sie Hörer allein ist, wird nichts passieren. Aber sie wird Täter des Wortes. Und die Vermehrung, die wir hier haben aus einem Krugöl, da kommt mir doch zwangsläufig etwas. Das ist für die weitere Versorgung von zwei Kindern und dieser Frau bis ans Lebensende, die wohl noch nicht sehr alt war, sondern die Jungs waren eben noch nicht selbstständig, die waren vielleicht schon heranwachsend, aber eben noch nicht so, dass sie eine eigene Familie gegründet haben. Für die war ein Ölkrug herzlich wenig, aber Gott vermehrt ihn so weit, dass sie bis ans Lebensende alle davon leben können, bis ihnen das planen. Okay? So, und woran denke ich da automatisch? Das steht in Markus 6, Vers 30. 5 Brote und 2 Fische. Für 10.000 und mehr Leute. Es waren einmal 3.000 und einmal 5.000 Männer, aber es waren Frauen und Kinder dabei. Das müssen über 10.000 Leute gewesen sein, die mit 5 Broten und 2 Fischen satt geworden sind. Was war ihr Magen? In ihrem Magen? Nix. Die hatten Hunger. Und der Junge hat etwas dabei gehabt, was Gott vermehren kann. Und die Gefäße waren voll.
Und sie noch 12 Köpfe mitgegeben.
Halleluja. Das war zum Zeugnis, dass jeder Jünger noch einen Korb hatte. Das war der Glaubensunterricht für die Jünger. Danke, Richard. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Dies unmöglich, das benutzen wir doch immer im anderen Sinne. Es ist unmöglich, dass das geht. Gottes übernatürliches Handeln, unmöglich. Wie soll das gehen? Okay, höre ich doch immer wieder. Das kann doch gar nicht gehen. Natürlich kann das nicht gehen mit weltlichen Denkweisen, wenn wir weltlich denken. Aber wenn wir auf Gott uns verlassen, dann ist alles möglich, selbst das Unmögliche. Und dann erscheint es übernatürlich für uns. Und am Ende können wir sagen, wow, daran habe ich gar nicht gedacht. Gott hat es mir eingegeben durch den Heiligen Geist. So, die Witwe soll leere Gefäße von den Nachbarn erbeten. Könnt ihr euch die Lachnummer vorstellen? Die Söhne gehen zu den, was willst du denn mit den Gefäßen machen? Ja, wir kriegen Öl. Ja, woher denn? Ist doch gar nichts da. Wir haben doch gar nichts. Ja, der Herr schenkt uns das ein. Gell? Aber das hat sie auf sich genommen. Sie hat die Söhne losgeschickt und die Nachbarn haben ihr diese Gefäße gegeben. Und die leeren Gefäße sind in ein leeres Haus gekommen. Und im Kopf von der Frau war kein Konzept. Sie hat einfach nur im Gehorsam durch Glauben gehandelt. Richtig?
Ja.
Unmöglich, steht da. Ja, die Welt sagt unmöglich, das kann nicht gehen. Und Gott sagt, Ohne Glauben ist es unmöglich. Also, da ist doch das Positive drin. Da ist das Wort unmöglich mit Glauben verbunden und dann ist es wieder möglich. Man kann das auch positiv, hier ist die negative Formulierung, unmöglich ist es, Gott zu gefallen. Es ist möglich, alles mit dem, der glaubt. Oder für den, der glaubt, heißt es ja an anderer Stelle auch. Und wenn wir dieses unmöglich eigentlich immer hinstellen, dann sind wir die Zweifler, wie eine Meereswoge heute mal auf und morgen mal ab. Und dann ist es doch so, dass wir Gottes Kraft verpassen und dass wir das übernatürliche Wirken, das Gott jeden Tag an den Tag legen kann, verpassen. Dass wir an den Segen vorbeilaufen, dass wir ihn nicht bekommen. Unmöglich, das kann doch gar nicht gehen. Lass uns diese Worte aus unserem Wortschatz streichen. Das Wort unmöglich gibt es für uns, die wir glauben, nicht mehr. Es ist alles möglich für den, der glaubt. So habe ich diesen Vers in Hebräer 11, Vers 6 jetzt umgewandelt. Amen, Amen, Amen. Jetzt kommen wir wieder zu dem natürlichen Öl im Krug. Es ist in dem einen Krug natürliches Öl drin von der Witwe. Und es kommt das himmlische Öl dazu. Das himmlische Öl fließt. Es ist aber absolut genießbar und von gleicher Qualität. Es wird Öl eingeschenkt. Nicht irgendwo nur symbolisch, sondern es fließt wirklich Öl. Es ist auch nicht von einer anderen Substanz. Und da fällt mir auch wieder ein Bibelvers ein, der manchmal zum Wort zum Opfer verwendet wird. Gebt und es wird euch gegeben. Wenn du Öl gibst, bekommst du Öl wieder. Wenn du Geld gibst, bekommst du Geld wieder. Ich denke da an eine Frau, die sich zeitlebens gewehrt hat, die war im Altersheim, die hat sich zeitlebens gewehrt, ein Opfer und ihren Zehnten zu zahlen. Sie hat nie Geld gegeben, aber sie hat für alle immer wieder Teppiche gehäkelt und Kuchen gebacken. Und als sie starb, da sagt, kommt der Sohn in ihre Küche und sagt, ja, was ist denn das? Und dann fragt der Pastor, der die Trauerfeier gestalten soll, ja, hat ihre Mutter jemals Geld gegeben? Nein, hat er gesagt, sie hat sich immer gegen Geld gewehrt, sie hat nie Geld gegeben in die Gemeinde. Aber sie hat eins gemacht, sie hat Teppiche geknüpft und hat Kuchen gebacken. Und da war die ganze Küche voller Kuchen, die sie zurückbekommen hatte, und in einem anderen Kammer waren lauter gestapelte Teppiche, die sie wieder zurückbekommen hatte, weil die Leute meinten, die liebt Kuchen und liebt Teppiche. Sie hat es bekommen, was sie gegeben hat. Und deshalb, da müssen wir drüber nachdenken. Es wird euch gegeben. Hier fließt Öl und das Öl kommt aufgrund des Vorhandenseins eines Ölkrugs, und zwar so viel, wie wir nachher hören werden. Ein einfaches Wort ist mit viel Nachhall auch möglich. Denken wir mal an Elia, der am Bachkrit geflohen oder dorthin geflohen ist. Und die Raben haben ihn versorgt, haben ihm was zu essen und zu trinken gebracht. Und sie haben ihn vorbereitet, dass er 40 Tage und 40 Nächte den Weg auf sich nehmen kann zum Gottesberg Horeb. Horeb, 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 nicht Horeb, Horeb. Dort ist er angekommen, aber da steht nicht, dass er inzwischen was gegessen und getrunken hat. Das ist etwas, was nachhaltige Wirkung hat. Und das ist auch hier so, dieses Wort, ein Wort des Herrn ist genug und es kann vervielfachen. Und jetzt kommen wir mal wieder auf die Vervielfachung bei uns Menschen. Wir wollen leere Gefäße füllen für Menschen, die Sehnsucht nach dem Öl des Himmels haben, die gefüllt werden wollen vom Heiligen Geist. Denken wir an die Erntehelfer. Wir haben über Offenbarung 11 vor 2 Wochen, glaube ich, gesprochen, wo wir sagten, dass die Ernte reif ist und der Engel mit der Sichel wird geschickt zum Mähen. Das ist etwas, was uns mit der Ölausgießung hier heute vor Augen steht, dass wir erleben, dass eine Erweckungswelle durch die Nationen gehen. Es wird keine neue Ausgießung des Heiligen Geistes geben, wie oft immer gesagt wird, sondern der Heilige Geist ist einmal ausgegossen worden zu Pfingsten damals und er ist ja da. Er wird immer nur jetzt neu wieder für Situationen benutzt, um den Menschen klarzumachen, dass hier Gott einziehen muss. Der Glaube auch wieder hat eine innere und eine äußere Vorbereitung, die notwendig ist. Und dazu sind wir auch aufgerufen in der Gemeinde, aber auch für die Leute, die dann zum Herrn finden, dass sie außerhalb dann eben auch standhalten für die Welt, die dann wieder die gerade die neuen Christen überrundet. Fällt mir übrigens die Prophetenschule wieder ein mit dem Hausbau. Die bauen ja auch ein Haus, haben wir auch darüber gesprochen. Und mit dem Axtkopf, ihr habt das sicher noch in Erinnerung. Das ist etwas, was bei uns auch passiert. Und es passiert dafür, dass wir größere Räume kriegen, dass wir neue Räume kriegen und Menschen einladen können, die wir hier nicht unterbringen können. Amen. So wird es sein. Ja, jetzt passiert noch etwas, was ganz wichtig ist. Dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße in alle diese Geschirre, die sie ja dann bekommen hat, heißt es in Vers 4. Gott liebt keine Sensation. Er hängt nichts an die große Glocke. Die Nachbarschaft wird ausgeschlossen von dieser Wunderbezeugung. Die Tür muss geschlossen werden. Neugierige haben keinen Platz und wurden buchstäblich vor die Tür gestellt. Abgeschlossen. Ende. Das kleine Haus wurde zum heiligen Boden, wo der Heilige Geist ungehindert wirken kann. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da 20 Leute gewesen wären, was die alles für einen Blödsinn dazwischen gequatscht hätten. Und Jesus wusste das auch schon. Jesus hat das auch getan. Er hat außer den Eltern alle Schreienden und Traunenden aus dem Zimmer der Tochter des Synagogenvorstehers hinausgeschickt, als er sie zum Leben erwecken würde. Markus 5, Vers 40, kennt ihr auch. Und wenn wir an Josef denken, Josef, der Sohn von Jakob, der in Ägypten war, als seine Brüder ihn in Ägypten besucht haben, hat er sich mit ihnen zurückgezogen und als er sich zu erkennen gab, hat er alle aus dem Raum geschickt. Alle Anwesenden mussten den Raum verlassen und es war nur noch Josef mit seinen Brüdern da. Für gewisse Momente muss es einfach eine gewisse Abstinenz geben, und das sind dann auch ganz heilige Momente. Das schließt nicht das anschließende Zeugnis aus, was dann gegeben wird. Aber in dem Moment, wo etwas passiert, kann durch Störung sehr viel negativ entstehen, was den gesamten Prozess behindert. Die Taube, für die der Heilige Geist ja auch manchmal symbolisch dargestellt wird, die kann dann plötzlich das Zimmer verlassen, wenn Unglaube einzieht. Und das soll hier vermieden werden. Sie soll also die Tür schließen und soll ja kein Entertainment daraus machen. Und die Sache wird auch nicht aufgepeppt und steht auch nicht morgen in der Bildzeitung. Das ist ja genau das. Wie gesagt, Zeugnis geben ist ganz klar. Das führt dann wieder, dass die Leute wissen, besonders auch Menschen, die Gott noch nicht kennen, wenn wir Zeugnisse geben. Ich erlebe es hier immer wieder. Wenn Sachen kommen, dann sage ich zu meinen Mitarbeitern, pass mal auf, ich habe für das und das gebetet. Und dann sagen sie, Peter, es hat eine Viertelstunde gedauert, da ist es gekommen. Und dann sind sie immer ganz ehrfurchtsvoll, weil sie merken, da ist etwas. Und dann sagen sie immer, ja, du hast einen guten Draht nach oben. Natürlich habe ich den, aber den könnt ihr auch haben. Gell? Und das müssen sie erstmal begreifen. Deshalb sind Zeugnisse auch wichtig für Menschen, die eben um uns herum sind, dass sie merken, dass hier die Intimität zwischen Schöpfer und Geschöpf da ist. Dass wir die Verbindung mit Gott haben. Wer aber dabei sein musste, war die Familie. Die Söhne mussten dabei sein, die mussten das erleben. Sie mussten diese Vermehrung mitkriegen, denn es war ja so, dass sie mit jedem Schluck, der eingeschenkt wurde, mehr zu ihrer Befreiung hinkamen. Und das ist auch, wenn wir das auf die Rettung von Menschen sehen, sie kommen ja zur Freiheit dadurch, dass sie, denn wo der Geist Gottes weht, da ist Freiheit, heißt es an anderer Stelle. Und wenn sie das erlangen wollen, müssen sie halt diesen Prozess auch durchlaufen. Und die Söhne mussten zuschauen, wie diese Gefäße, die sie der Mutter reichten, nach und nach gefüllt wurden. Und heute ist es so, dass die Salbung für junge Menschen ganz wichtig ist, dass sie freigesetzt werden und dass sie die Hoffnung für die Zukunft greifbar vor Augen haben. Auch wenn Arbeitslosigkeit und viele Dinge heute um sich greifen, es ist wichtig, dass die Menschen, die jungen Menschen gerade, zum Glauben kommen, um dann genau diesen Prozess, den ich eben beschrieben habe, auch umzusetzen. Der Prophet ist nicht gekommen und hat gesagt, pass mal auf, wir machen das so. Wir machen das Schritt A, Schritt B. Er hat gar nichts gesagt, er hat nur gesagt, hol Gefäße. Er hat ihr diesen himmlischen Businessplan nicht offenbart. Er hat ihn nur Stück für Stück ihr vorgetragen und deshalb hat es auch geklappt. Und dieser göttliche Businessplan für dieses Start-up-Unternehmen, sage ich mal, der ist nicht nur dazu da, Löcher zu stopfen, sondern er bringt ganzheitliches Leben. Die Familie ist dadurch ganzheitlich wieder regeneriert worden. Stimmt's? Dass sie plötzlich Öl haben, was sie verkaufen können. Und die Witwe hat dieses himmlische Öl verkauft und hat die Söhne herauslösen können aus dieser Leibeigenschaft, aus dieser Sklaverei. Und sie konnte von dem übrigen leben, heißt es. Das leere Haus wurde zum vollen Haus der Ressourcen. Und die muss ich jetzt wieder richtig einsetzen. Und das ist auch wichtig. Sie hat mit Sicherheit, was da nicht steht, sie hat mit Sicherheit verkauft und wieder neu zugekauft. Denn bis ans Lebensende kann sie das Öl nicht stehen lassen, das wird ranzig. Das kann nicht sein. Okay? Aber das wollen wir nicht mutmaßen, aber das ist mit Sicherheit der Plan gewesen, den der Prophet durch Gottes Auftrag ihr vor Augen geführt hat. Damit sind sie aber auch zu einer Quelle des Segens für die Nächsten geworden, denn an die haben sie das Öl ja weitergegeben oder verkauft oder sogar an Notleidende verschenkt. Können wir ja alles nur mutmaßen. Eine Bibelstelle habe ich für euch, Sprüche 24, Vers 3 bis 4. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Klugheit gewinnt es Bestand. Und durch Einsicht werden die Kammern gefüllt mit allerlei kostbarer, lieblicher Habe. Das hier passiert. Durch die Weisheit, die ins Haus gekommen ist. Und die Frau hat gesagt, ja und Amen. Unsere Häuser sind Quellen der Versorgung, des Segens. Und durch die Beziehung zum Versorger kommen wir in diesen himmlischen Wirtschaftskreislauf. Dieser himmlische Wirtschaftskreislauf ist ein ganz anderer als den, den die Welt hat. Allein gebt, es wird euch gegeben. Da sagt jeder Banker, wieso, wenn du gibst, ist das Geld weg. Woher willst du es dann wieder haben? Bei Gott ist anders. Wenn ich gebe, füllt das wieder auf. Wenn ich diesen Ölkrug gebe, füllt er mir bis ans Lebensende alle Ölkrüge, die ich ihm hinstelle, auf. Das ist Gottes Wirtschaftsplan. Das ist sein Plan für uns. Das ist sein Wirtschaftskreis. Und den können wir heute schon in Anspruch nehmen. Denn wie heißt denn Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Also können wir den Himmel auf die Erde ziehen und diesen himmlischen Versorgungsplan heute hier schon in Anspruch nehmen. Und der ist ja letztlich schon vom ersten Bibelvers an, nicht ganz vom ersten, sondern vom 29. ist es ja schon sichergestellt worden. Im 1. Mose 1 heißt es, siehe, ich gebe euch. Gott hat damals schon gegeben. Adam und Eva, ich gebe euch. Und das tut er auch heute bei uns. Er gibt uns. Wir müssen ihn nur bitten. Ferrari wird er uns nicht geben. Mir besonders nicht. Kann ich keine grünen Kisten reinpacken. Okay? Ich brauche einen Transporter. Aber wenn ich einen Transporter brauche, bin ich da. Wie viele Autos haben wir vor der Tür stehen? Sind alle gekommen. Alle durch ihn. Okay? Das ist etwas, wenn wir ihn bitten, dann kommt es zur Chefsache des Versorgers. Und er sagt, Peter, deine Autos sind schon bestellt. Die andere Sache ist der reiche Kornbauer. Der packt alles in seine Scheune und sagt, haha, ich kann gut leben. Gell? Und was sagt Gott? Morgen wirst du nicht mehr da sein. Der hat etwas geplant, dass er davon leben kann. Wenn er das Öl bekommen hätte, das muss nicht sein, dass das Korn, was er lagert, nicht auch schimmelig gewinnt. Er muss das umschichten, auch pflegen. Aber wenn er das nicht tut, wird es schimmelig und verdirbt. Und das ist etwas, was mit dem Öl auch passieren kann. Wenn das Öl ranzig wird, müssen wir leere Gefäße wieder schaffen, die Gott wieder neu füllen kann. Das heißt, wir müssen das Öl verkaufen oder weggeben oder auch die Gemeinde damit segnen, dass wir unseren Zehnten und unsere Opfer zahlen. Der reiche Kornbauer hat es nicht getan, aber die Witwe hat es begriffen und sie hat davon gelebt. Weiter wird von ihr nicht berichtet. Die Welt hat doch Dinge wie Habgier, Neid, Eigennutz, Hamsterkäufe, das ist doch die Welt. Und damit meinen sie zu überleben. Deshalb ist der reiche Kornbauer da genau der richtige Typ. Der gönnt anderen nichts und will alles nur für sich haben. Und unsere Häuser sind Häuser des Friedens und der Quelle der Ressourcen für die Welt. Und gerade wenn wir jetzt da nochmal auf Israel schauen, Israel war gesetzt zum Segen anderer Völker auf Erden. Und wir sollen Israel segnen, damit wir gesegnet werden. Wir tun es, wir haben jeden ersten Monat ein Israel-Gebet hier im Haus. Und darum muss der Segen immer verteilt und nicht gehortet werden, damit er in Kraft kommt. Das ist das Prinzip, was hier mit dem Öl auch zum Zuge kommt. Die Plagen sind an Israel alle vorbeigegangen. Und in Goshen, wo sie gewohnt haben, in Ägypten, war ein Ort der Orientierung und der Versorgung. Und es heißt im 2. Mose 10, Vers 23, aber die Israeliten alle hatten hellen Tag in ihren Wohnungen, als es in ganz Ägypten dunkel wurde. Israel war ausgeklammert. Und die heutige Besonderheit, die eigentlich gestern oder vorgestern kam, dass Raketenabwehrsysteme von Israel an Deutschland geliefert werden, das ist phänomenal. Das muss man sich mal überlegen, gell? Wir haben dieses Volk in die Vernichtung getrieben und jetzt schützen die uns. Ich finde das toll. Hat mich so begeistert. Ist es so?
Amen.
Ja. Was doch ein wenig Öl im Haus ausmachen kann, gell? Es kommt in unsere Herzen und aus unserem Mund sollen Worte des Glaubens und der Bereitschaft und die Weisung unseres Herrn kommen, ihm Folge zu leisten. Paulus hat nicht nur einmal unter Druck und unter auftönenden Bergen der Unmöglichkeiten gestanden. Und er hat im 1. Korinther 2, Vers 9 gesagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz emporgestiegen ist, was alles Gott denen bereithält, die ihn lieben. Das ist eigentlich schon der Schluss, Bibelvers. Und deshalb wünsche ich euch Frieden und Segen für euer Haus. Ich habe noch einen Text, den ich dazu lesen möchte. Wer den Geist Gottes in sich trägt, kann voller Überzeugung bekennen, er ist die Quelle all meiner Weisheit und schenkt mir Strategien in ausweglosen Situationen. Wo wir mit unserem Handeln am Ende sind, fängt Gottes Wirken an. Amen. Ja, wir werden jetzt hier im Hause das Opfer einnehmen. Ein Opfer und die Zehnten werden jetzt eingeworfen in unseren Opferkorb. Und ich verabschiede mich jetzt von unseren Zuhörern im Internet und segne sie und wünsche, dass diese Botschaft ins Herz fällt. Und ich freue mich auf Anrufe und Kommentare, die ich daraufhin erhalte. Einen gesegneten Sonntag und eine noch gesegnetere Woche wünsche ich euch. Euer Pastor Peter.